Der nächste Fall bringt uns zu einer Sachlage, die eigentlich glasklar erscheint. Religiöse Terroristen setzen ihren Glauben in die Tat um und steuern zwei Flugzeuge in die Twin Towers in New York. Ein drittes rast in das Pentagon in Washington und ein weiteres soll das Kapitol treffen. Danach findet sich ein Video der mutmaßlich schuldigen Gruppe Al-Qaida, in dem deren Anführer Osama bin Laden die Täter nennt und erzählt, wie er den Anschlag plante. 2002 gesteht einer der Hauptplaner in einem Interview die 10-jährige Planung und unterstreicht die Rolle von Osama bin Laden. 2004 gesteht Osama bin Laden persönlich das, wann und warum er sich für die Terroranschläge in den USA entschieden hat. Trotzdem verbreiten sich schnell Gerüchte, wonach nicht etwa Terroristen von Al-Qaida schuld an den Anschlägen sind, sondern die US-Regierung unter George W. Bush, die Morde inszeniert haben soll, um so Wahlen zu gewinnen, geostrategische Kriege zu führen und sich den Zugang zum Öl zu sichern. Diese Behauptungen fallen auch in Deutschland auf fruchtbaren Boden, da man hier der US-Regierung allgemein und dieser im Besonderen sehr kritisch gegenübersteht. Schnell löst dieser Anschlag eine Welle von Verzweiflung und Entsetzen aus. Aber auch von Irritation. Wie kann es sein, dass die Weltmacht USA von einer Gruppe Fanatiker so hart getroffen wird? Die Anfänge. Alles beginnt im Jahr 1991. Der Irak befällt Kuwait. Und die neue unangefochtene Supermacht USA greifen ein und mit ihren Verbündeten den Irak an. Der Krieg ist schnell entschieden und in seiner Folge werden US-amerikanische Soldaten dauerhaft in Saudi-Arabien stationiert. Das stört viele Strenggläubige in Saudi-Arabien. Einer von ihnen ist Osama bin Laden. Er ist einer der Gründer von Al-Qaida und hat bereits im Krieg zwischen Afghanistan und der Sowjetunion Erfahrung gesammelt. Nach seinem Feldzug gegen die Kommunisten kehrt Bin Laden nach Saudi-Arabien in sein wohlhabendes Familienleben zurück. Sein Vater ist Bauunternehmer und Multimillionär. In der familieneigenen Moschee kann er seine Meinung frei verbreiten. Die lautet, alle Moslems müssen sich einem Dschihad gegen die USA anschließen, um so deren Unterstützung für die Teufel Israels zu beenden. Allgemein ist er der Überzeugung, es gäbe eine weltweite Verschwörung der Juden. Nach dem Golfkrieg von 1991 und der Stationierung von amerikanischen Truppen auf seiner Meinung nach heiligem Boden, zieht er in den Sudan und steigt dort zum Großgrundbesitzer auf, indem er dem Regime immer wieder Geld leiht. Auch hier hält er den Kontakt zu seinen Freunden von Al-Qaida und hält wöchentliche Treffen ab. Bereits dort spricht er immer wieder von den USA als Hauptgegner des islamischen Terrors. Als dann 1992 US-Truppen sich an dem UN-Einsatz in Somalia beteiligen, sehen Al-Qaida und Bin Laden das als Beginn eines neuen Kreuzzugs gegen den Islam. 1993 plant er einen ersten Anschlag im World Trade Center. Hierbei schaffen es Terroristen, Sprengstoff in das Gebäude zu schmuggeln. 6 Leute sterben, ca. 1000 werden verletzt. Doch das eigentliche Ziel wird verfehlt. Das World Trade Center sollte wie ein Baum umkippen, auf die Bevölkerung Manhattans niederstürzen und Hunderttausende das Leben kosten. Durch diesen Anschlag tauchen Bin Laden und Al-Qaida zum ersten Mal auf dem Schirm westlicher Medien auf. Allgemein beginnt Bin Laden und seine Gruppe sich langsam zu internationalisieren und global zu vernetzen. Dabei hilft Bin Laden vor allem sein Reichtum. Er ist in der Lage, andere religiös-fanatische Gruppen zu finanzieren und knüpft so Beziehungen in den Libanon und nach Ägypten. Nach Afghanistan und Pakistan unterhält er nach wie vor gute Kontakte. Langsam hat er einen Ruf in islamistischen Kreisen und es kommen viele junge, Dschihad-überzeugte Männer zu ihm in den Sudan, um ausgebildet zu werden. Für ihn und seine Gruppe gelten Guerillakriege wie der Vietnamkrieg als Vorbild. So lässt sich sogar die übermächtige USA in die Knie zwingen. Aber jetzt beginnen auch die Probleme zu wachsen. Denn nun, da seine Bekanntheit steigt, steigt auch der internationale Druck auf jene, die ihn unterstützen. Oder auf die, die mit ihm in Verbindung gebracht werden. 1994 kommt es zum Bruch mit Saudi-Arabien und seiner Familie. Vor allem die saudische Regierung wird von Ägypten und anderen Staaten, in denen Bin Laden und seine Leute gemordet haben, unter Druck gesetzt. Das saudische Königshaus baut Druck auf seine Familie auf. Man solle versuchen, ihn unter Kontrolle zu kriegen. Doch alle Gespräche verlaufen erfolglos. Daraufhin verstößt sein Bruder ihn aus dem Familienclan. Der Geheimdienst von Saudi-Arabien beschlagnahmt seine Anteile an der Familienfirma und bringt Bin Laden so in starke finanzielle Nöte. Dadurch wenden sich nun auch einige seiner Anhänger ab von ihm, die offenbar glaubten, seine unendlichen finanziellen Mittel für immer anzapfen zu können. Und das arabische Königshaus entzieht ihm seine Staatsbürgerschaft. Osama bin Laden ist nun seiner Heimat, von der er sich immer mehr entfremdet hat, vollständig beraubt. Aber auch innerhalb der islamistischen Bewegung kommt es zu Problemen. Da Bin Laden Differenzen mit den Strukturen und dem Vorgehen einiger Gruppen hat, kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen und schließlich auch zur Gewalt. Ein Attentäter einer anderen Terrorgruppe versucht 1994 Bin Laden zu töten. In Reaktion darauf hat Bin Laden ab nun immer zwei Leibwächter bei sich und geht nicht mehr unbewaffnet vor die Tür. Ein Leben in Paranoia. 1995 versucht die arabische Regierung, Bin Laden noch ein letztes Mal zum Umdenken zu bewegen. Es wird ihm angeboten, sein Vermögen und seine Staatsbürgerschaft zurückzugeben, wenn er bereit ist, dem Dschihad abzuschwören. Auch hierzu ist Bin Laden nicht bereit. Er verlangt den Abzug aller amerikanischer Truppen aus Saudi-Arabien, sonst könne er das Angebot nicht annehmen. Jetzt kommt es zum vollständigen und endgültigen Bruch mit seiner Heimat. In einem offenen Brief an das Königshaus verurteilt er die Verhältnisse in seinem Land zutiefst und macht den König dafür persönlich verantwortlich. Ab sofort ist eine Heimkehr ausgeschlossen. Ein Leben im selbsterwählten Außenseitertum. Wenig später steigt allerdings auch der diplomatische Druck auf den Sudan. Sanktionen werden gegen das Land erhoben, solange sie Terroristen wie Osama bin Laden und seine Al-Qaida-Gruppe beherbergen. Der Sudan gibt nach und weist ihn aus dem Land. Da er keinen Pass mehr besitzt, bleiben kaum Möglichkeiten, wo Bin Laden noch hin kann. Er hat sich durch seine Radikalität selbst in eine extreme Lage gebracht. Kein Haus oder Land mehr, in das man zurückkehren könnte. Zumindest ist die Auswahl stark beschränkt. Er entscheidet sich, zurück nach Afghanistan zu gehen. Dort, wo der Kampf begonnen hat und wo er noch Freunde und Unterstützer hat. Afghanistan ist faktisch unter der Kontrolle der Taliban. Sie nehmen Bin Laden und den Rest seiner Gefolgsleute nur allzu gerne auf und bieten ihnen Unterschlupf. Hier kann Bin Laden relativ frei agieren. Er bildet ca. 50 Lager, die zum terroristischen Kampf ausbilden und bildet eine, Zitat, internationale Front für den Dschihad gegen Juden und Kreuzfahrer. 1998 wird ein internationaler Haftbefehl gegen ihn erlassen, nachdem man ihn als Organisator und Strippenzieher diverser Anschläge, bei denen hunderte Menschen sterben und tausende verletzt werden, ausmacht. Immer wieder versuchen die USA auch von den Taliban eine Auslieferung von Bin Laden zu erwirken. Allerdings verlangt die Taliban im Gegenzug eine Anerkennung ihres Regimes, wozu die US-Regierung nie bereit war. 2001 kommt es dann zum Super-GAU. Das World Trade Center wird von zwei Flugzeugen getroffen, stürzt in sich zusammen und begräbt über 3000 Menschen unter sich. Am Anfang weist Bin Laden noch jede Schuld von sich. Vermutlich aber, um einen Angriff auf Afghanistan und einen potenziellen Sturz der verbündeten Taliban juristisch schwieriger zu machen. Mit der Zeit wird allerdings immer klarer, Osama bin Laden war nicht nur beteiligt, sondern Organisator und Kopf hinter der Aktion. Kann wirklich eine Gruppe von Fanatikern so einfach einen Anschlag gegen die Supermacht USA durchführen? Und ist es überhaupt möglich, nur mit einem Flugzeug einen ganzen Turm zum Einsturz zu bringen? Ja, war es. Und wir alle konnten dabei zusehen. Trotzdem gibt es Leute, die zweifeln und glauben, 9/11 was an inside job. Nun, was sind die Argumente? Das World Trade Center kann gar nicht zum Einsturz gebracht werden, nur von einem Flugzeug. Es wurde doch so konstruiert, dass es dem Einschlag eines Flugzeugs widerstehen kann. Häufig zitiert wird hier ein ähnlicher Vorfall. 1945 fliegt ein US-amerikanischer Kampfbomber in das Empire State Building. Zwar sterben 14 Menschen, allerdings passiert sonst wenig. Das Gebäude steht relativ unbeeindruckt einfach weiter vor sich hin. Warum kracht das World Trade Center, das ja viel später gebaut wurde, so schnell in sich zusammen? Weil der Vergleich ein wenig hinkt. Der Kampfbomber ist mit ca. 300 km/h relativ langsam unterwegs. Die entführten Flugzeuge, die in das World Trade Center krachen, sind ca. 800 km/h schnell. Diese Geschwindigkeit ist bei der Berechnung der sogenannten kinetischen Energie sehr wichtig, also der Kraft, die ein Körper gegen ein Objekt ausüben kann. Mit anderen Worten, die Kraft, die die Flugzeuge 2001 aufwenden konnten, war 9-mal größer als die Energie, mit der 1945 in das Empire State Building geflogen wurde. Ein weiterer Unterschied ist die Bauweise. Das Empire State Building ist ein massiver Klotz aus Beton und Stahl, bei dem die Außenwand ebenso stark ist wie der Kern. Beim World Trade Center gibt es vor allem einen massiven Kern, der von einem eher dünnen Stahlgerippe umgeben wird. Das sorgte dafür, dass im Außenbereich des Gebäudes wenig Stahlträger vorhanden waren und mehr Platz für Büroräume war. Die Dichte des World Trade Centers war also gerade mal ein Sechstel der Dichte des Empire State Buildings. Und klar war eine mögliche Kollision eines Flugzeugs eingeplant, aber mit Sicherheit nicht der Angriff eines solchen, welches mit halsbrecherischer Geschwindigkeit in das Gebäude rast. Außerdem standen die Tower ja lang genug, damit ungefähr 15.000 Menschen evakuiert werden konnten. Das Problem war aber letzten Endes nicht der Angriff der Flugzeuge, sondern das Feuer, welches sich unmittelbar danach entwickelte. Und das führt uns direkt zu Argument Nummer 2. Noch nie ist ein Stahlgebäude einfach so wegen Feuer eingestürzt. Das stimmt. Allerdings reden wir hier meist von Bränden in der Größenordnung Papas Schreibtisch und Omas Gardinen und nicht von ca. 36.000 Litern Kerosin. Und ja, die ca. 1000 Grad, mit denen das Kerosin brannte, reichen nicht aus, um Stahl zu schmelzen. Dafür braucht es 1500 Grad. Aber trotzdem verlor der Stahl dadurch massiv an Tragkraft. Ist ja auch logisch. Er schmilzt zwar vielleicht noch nicht, aber ist mindestens angegriffen oder in Mitleidenschaft gezogen worden. Zwar wurde eine Feuerschutzbeschichtung auf den Stahl gesprüht, aber diese löste sich vermutlich, als ein Flugzeug dagegen krachte. Man kann also zusammenfassen, richtig dumm gelaufen. Denn ein Flugzeug oder Feuer, jeweils alleine, hätte das Gebäude überstanden. Die Kombination war tödlich. Das nächste sind Explosionen, die auf Aufnahmen des Zusammenfalls der Tower zu sehen sind oder die auch Zeugen in ihren Berichten erwähnen. Verschwörungstheoretiker sehen hier einen klaren Beweis dafür, dass kontrolliert, gesprengt und kein Terroranschlag verübt wurde. Ist nur leider auch Quatsch. Neuere Forschungen gehen davon aus, dass Aluminium schmolz und nach unten floss. Dort kam es in Kontakt mit dem vielen Wasser, das gelagert wurde, um Brände zu löschen. Dabei entsteht Wasserstoff. Und der macht bekanntlich nun mal ziemlich Bumm. Außerdem sieht man auf allen Aufnahmen ja recht deutlich, dass die Türme ja genau an der Stelle, an denen die Flugzeuge einschlugen, auch einstürzten. Anders als bei kontrollierten Sprengungen, bei denen man meist am Fundament sprengt. Außerdem wäre es irgendwie sehr schwierig geworden, exakt zu sagen, wo genau die Flugzeuge einschlagen werden und wie eine Sprengladung noch funktioniert, nachdem gerade eine riesige Boeing über sie hinweggefegt ist, bleibt irgendwie auch unbeantwortet. Aluminium ist dabei noch ein recht gutes anderes Stichwort. Immer wieder wird angemerkt, dass man in Videos eine glühende, gelbliche Substanz erkennen kann, die an der Wand nach außen herunterläuft. Verschwörungstheoretiker erkennen hier Thermit, welches angeblich zum Einsatz gekommen ist, um den Stahl zu schmelzen. Also entweder jemand hat vorher noch schnell tonnenweise Thermit ins World Trade Center geschmuggelt und dann an der vorher sauber geplanten Aufprallstelle großzügig und unauffällig verteilt, oder aber es ist das geschmolzene Aluminium, welches am Rand nach unten läuft. Jetzt habe ich schon zweimal einfach so Aluminium als Erklärung geliefert. Woher soll das denn jetzt auf einmal kommen? Gute Frage. Tatsächlich befand sich im World Trade Center gar nicht so viel Aluminium. Bis auf die 35.000 Tonnen, die man kurze Zeit vorher zusammen mit seinem Flugzeug in dem Gebäude geparkt hatte. Dann kommt als letzter Punkt meist noch die Art und Weise, wie die Tower einstürzen, als Argument für eine Sprengung. Die fallen nämlich scheinbar kerzengerade nach unten, eben wie bei einer kontrollierten Sprengung. Das liegt aber vermutlich an der bereits erwähnten Bauweise vom World Trade Center. Ein Gebäude, welches überwiegend aus Luft besteht und in der breiten Masse kaum stabilisierende Träger hat, ist eben nicht sehr widerstandsfähig, wenn der obere Teil plötzlich mit enormer Masse nach unten drückt. Die unteren Stockwerke gaben nach und es kam zu einem Dominoeffekt, bei dem die nach unten drückende Masse immer größer wurde. Außerdem sieht man durchaus auf den Videos große Bauteile, die seitlich wegbrechen und eben nicht nur kerzengerade nach unten fallen. Die nächste Frage, die sich unmittelbar mit den Anschlägen beschäftigt, ist die über World Trade Center 7. Es ist ein verhältnismäßig kleines Gebäude, welches nördlich der beiden Twin Towers steht. 7 Stunden nach dem Einsturz der beiden großen Türme kracht plötzlich Gebäude 7 auch ein. Und das, obwohl es nie von einem Flugzeug getroffen wurde. Auf einigen Videos sieht es tatsächlich exakt wie eine kontrollierte Sprengung aus. Aber eben nur auf Videos, die gekürzt sind. Die zeigen nur die letzten Sekunden des Einsturzes des Gebäudes. Wenn man das Video in voller Länge abspielt, sieht man sehr deutlich, dass der Einsturz sehr viel länger dauert und bereits begann, bevor der letzte Teil des Gebäudes, ähnlich wie bei den Twin Towers, dann einfach einstürzt. Wie konnte es überhaupt dazu kommen? In den meisten Videos der Verschwörungstheoretiker wird nur die Seite des Gebäudes gezeigt, die den Twin Towers abgeneigt ist. Schaut man sich die andere Seite an, also die, die den Twin Towers zugewandt ist, sieht man, dass Trümmer aus einem der beiden großen Türme in Gebäude 7 stürzen, dort die Außenwand kritisch beschädigen und sich Feuer bildet. Durch die jetzt entstehende Hitze dehnten die Stahlträger sich aus und wurden so aus ihren Verankerungen gerissen. Und zwar von Ost nach West. Dadurch sieht es so aus, als ob das Gebäude gesprengt worden wäre. Es fällt nämlich wirklich von links nach rechts unten zusammen. Ebenfalls ist unerklärlich, warum die US-Regierung mit einer kontrollierten Sprengung stundenlang warten sollte und das nicht einfach während des entstehenden Chaos, während des Einsturzes der Twin Towers machte. Dann gibt es noch eine Aussage, die sich auf etwas bezieht, das nach den Anschlägen passierte. Die Behörden konnten in den Trümmern der eingestürzten Türme einen Ausweis von einem der Terroristen sicherstellen. Wie kann das denn sein? Da stürzen zwei riesige Türme ein, Aluminium schmilzt und dann bleibt ausgerechnet ein Ausweis eines Terroristen übrig. So viel Zufall kann es doch gar nicht geben. Doch kann es. Natürlich wird nicht nur dieser eine Ausweis gefunden, sondern Tausende. Nur von denen stand natürlich nichts in den Zeitungen, weil die alle völlig unwichtig waren. Gegen eine Beteiligung der amerikanischen Regierung oder sogar das komplette Durchführen des Anschlags spricht auch Folgendes. Der gesamte Regierungsapparat der Bush-Administration wäre beteiligt gewesen und hätte dazu bis heute schweigen müssen. Dass niemand so einen brutalen Anschlag gegen die eigene Bevölkerung aufdeckt, ist sehr unwahrscheinlich. Zumal unter lauter eher patriotisch eingestellten Republikanern im Weißen Haus. Mit Sicherheit hätte auch jede Veröffentlichung einer Enthüllung zu millionenfacher Auflage eines Buches geführt und entsprechend viel Geld eingebracht. Dass niemand der tausenden MitwisserInnen diese Gelegenheit genutzt haben soll, erscheint eher unwahrscheinlich. Außerdem kann jeder, der einmal in einem Regierungsapparat gearbeitet hat, bestätigen, dass eine Regierung gar nicht in der Lage wäre, so eine riesige Lüge über so viele Jahre aufrechtzuerhalten. Stichwort Irakkrieg. Doch was bleibt? Zurück bleiben tausende Tote und Hinterbliebene von den Anschlägen. Was auch bleibt, ist eine völlig veränderte Außen- und Sicherheitspolitik der USA im Besonderen, aber auch der gesamten sogenannten westlichen Welt. Präsident Bush versteht den Anschlag als Angriff auf die USA, verkündet den Krieg gegen den Terror und ruft nach Artikel 5 des NATO-Vertrages seiner Verbündeten zum Bündnisfall und zum Kampf gegen Afghanistan. Die Vereinten Nationen gibt den USA nach Artikel 51 ihrer Grundcharta Recht. Es ist die Selbstverteidigungsklausel. Es wird der ISAF-Einsatz unter der Führung der NATO genehmigt. Die USA und ihre Verbündeten, darunter auch Deutschland, holen zum Gegenschlag gegen einen Feind aus, der seit Jahren ihre vollständige Vernichtung predigt. Al-Qaida, Osama Bin Laden und die Taliban sollen ausgeräuchert werden. Über 20.000 Soldaten sterben auf der Seite der NATO und ihrer Verbündeten. Wie viele Terroristen sterben, ist unklar. Klar ist aber, auch ca. 25.000 Zivilisten sterben. Sie sind ebenso unschuldige Opfer wie die Menschen, die 2001 in den Twin Towers starben und werden sowohl bei den Attacken der NATO als auch der Anschläge der Taliban oder Al-Qaida getötet. 2011 gelingt es einem von dem neuen Präsidenten Barack Obama autorisierten Spezialeinsatz, Osama Bin Laden zu ermorden. Weite Teile der amerikanischen Bevölkerung triumphieren und feiern. Sie haben ihre späte Rache bekommen. Für die Bevölkerung in Afghanistan geht der Krieg weiter. Für die Verschwörungstheoretiker geht es weiter darum, die Wahrheit zu finden.